Als Grundlage der Predigt hören wir auf Gottes Wort aus Offenbarung 22, die Verse 1 bis 5. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich lade Sie und euch ein, zum gemeinsamen Gebet aufzustehen und zum anschließenden Lobpreislied. Allmächtiger König, und mit dieser Perspektive dürfen wir jetzt hier vor dich treten und wissen, dass auf uns eine Zukunft und eine Hoffnung wartet, wo du unter uns sein wirst und du wirst Licht sein und wir werden erleuchtet sein, ununterbrochen, und es wird so unvorstellbar schön und gut sein. Danke, danke, dass wir darauf zugehen dürfen und dich darüber anbeten, auch heute in diesem Gottesdienst als deine Gemeinde. Und wenn diese Herrlichkeit vor Augen geführt wird, dieses Licht, das auf uns wartet, dann sehen wir diesen Tag und die letzten Tage und die letzten Wochen und stellen fest, dass diese Herrlichkeit oft nicht in unserem Tun und Denken sich widerspiegelt. Und danke, dass wir auch heute Morgen zu dir kommen dürfen und wissen, du bist der, der, wenn wir unsere Schuld bekennen, uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und danke, dass wir auf deiner Vergebung stehen und leben und doch du in all dem, was tagtäglich passiert, uns immer wieder reinigst, immer wieder die Füße wäschst. Und du dein Ja zu uns hattest, du für uns gestorben bist, als wir noch Sünder waren und so deine Liebe bewiesen hast. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür und wir bitten dich, schenk, dass unsere Kinder auch das erkennen dürfen, dass du dich hingegeben hast aus lauter Liebe für sie, dass sie dich in ihren kindlichen Augen mit kindlichem Glauben sehen dürfen, kennenlernen dürfen und eine feste Beziehung aufbauen. Segne du die Mitarbeiter, die sich um sie kümmern, die ihnen begegnen. Gib ihnen deine Liebe und deinen Blick für sie. Herr, segne du die anderen Gemeinden weltweit, die heute vor dich kommen, dein Wort hören, wo dein Wort ausgeteilt wird, und füg hinzu zu deiner Gemeinde. Du siehst auch jeden hier drin, der kein klares Ja zu dir hat, der nicht auf diese Ewigkeitshoffnung zugeht. Begegne du so, wie es die Person braucht. Sprich du, rühr du an. Und Herr, du siehst unsere Geschwister, die in ganz anderen Umständen zusammenkommen und Gottesdienst feiern oder sowas in der Art, die unter Bedrängnis und Verfolgung leiden. Bitte steh ihnen bei, mach ihnen die Augen auf für die Hoffnung, die auf sie wartet. Stärk du sie, gib ihnen Liebe und überwinde du die Verfolger mit Liebe. Und Herr, wo immer möglich, halte du Unrecht auf und sei du nah in all diesen Gebieten und Regionen und bei unseren Geschwistern, die das erleiden. Du siehst dein Volk, du siehst allen Trubel darum, alle Not, alle Konflikte. Sei du nah, segne vor allem auch unsere Geschwister, die dich schon erkannt haben, und setz sie zum Licht, dass auch weitere dich erkennen. Segne du dein Volk Israel, Herr, und kümmere du dich um alle Not in der Region und schenk, dass irgendwie darin dein Licht zum Leuchten kommt. Und Herr, wir danken dir für das Vorrecht, heute Morgen auf dein Wort hören zu dürfen. Gib du Norbert Vollmacht und von dir zu reden, uns offene Ohren und Herzen, und begegne uns darin. Dieser Gottesdienst ist zu deiner Ehre und wir sind als Gemeinde zu deiner Ehre und leben aus deiner Hand. Danke, dass du mit uns bist. Amen.
Wir haben ja am letzten Sonntag von dieser Megacity Jerusalem gehört, von dieser gigantischen Stadt, die uns beschrieben wird in der Offenbarung Kapitel 21. Und einige haben sich beflügelt gesehen, direkt unmittelbar nach dem Gottesdienst noch ein paar Berechnungen anzustellen. Und ich dachte, die muss ich einfach noch mal nennen, nämlich die Frage, wie viele Wohnungen mag es da wohl geben? Und wir kamen, das heißt, er kam dann tatsächlich auf die Zahl bei einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 100 Quadratmetern pro Person auf die Wohnungszahl von 48 Milliarden. Und zwar wohlgemerkt für eine Etage. Für eine Etage. Und wir sprachen von 1,1 Millionen Etagen, was meine Frau wieder darum dazu brachte, zu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich dahin will. Verstehe ich auch. Aber ich fand es immerhin sehr interessant und habe mich gefreut, dass das die Fantasie ein wenig angeregt hat und auch ein großes Staunen ausgelöst hat. Natürlich, unsere Sprache kann die Herrlichkeit nicht fassen. Wir probieren es, aber diese Dimension, die können wir einfach nicht begreifen. Und ich vermute, dass Johannes nach seiner Schau nicht solche Berechnungen angestellt hat, wie viel das wohl geben mag, sondern dass er genauso mental überfordert war, wie alle Bibelleser, die an diese Stellen kommen und versuchen, sich das vorzustellen, was Johannes hier gesehen und dann auch formuliert hat. Wie soll man eine Herrlichkeit beschreiben, die man gar nicht beschreiben kann, in Worten nicht fassen kann? Wie soll man die neue Schöpfung beschreiben, wenn man nur Bilder aus der alten Schöpfung kennt und das Neue noch nie gesehen hat, sondern nur ein wenig doch im Nebel stochert, aber trotzdem schon Bilder vor sich sehen kann? Wie soll man die Vollendung in Worte fassen, wenn man nur Bilder einer verlorenen Welt kennt? Und da haben wir genug Bilder. Da haben wir sofort eine ganze Reihe von Bildern von dem, was wir da um uns sehen. Und es bleibt unser Problem, dass unsere Vorstellungskraft das nicht fassen kann. Und dann landen wir bei solchen Zahlen, die ein bisschen irre aussehen. Aber ich fand's nett, ich fand's schön. Ein bisschen Humor darf man auch haben, wenn man dann versucht, das noch einmal zu übersetzen, was wir überhaupt gar nicht fassen können. Wir haben auch im Mathematikunterricht eigentlich diese Namen von Zahlen nicht mehr gelernt. Bei Milliarden, Billionen, Trillionen geht's noch und ab da komme ich schon ins Schwimmen. Was danach kommt, dafür haben wir keine Sprache. Offenbarung 22, da stehen wir heute Morgen, diese fünf ersten Verse, das ist nun tatsächlich der finale Schluss der Offenbarung. Es geht noch ein wenig weiter, dann folgen noch ein paar Ermahnungen, Ermutigungen und ganz wichtig die Bestätigung, dass jedes Wort wahrhaftig ist. Sonst würden wir uns gar nicht trauen, von solchen Bildern zu sprechen. Am Ende noch einmal der Hinweis, jedes Wort ist wahrhaftig und gewiss. Und da spielt es keine große Rolle, ob wir in Symbolen denken und Bildern denken oder ob wir versuchen, das in Zahlen zu fassen, sondern es ist unbeschreiblich herrlich und groß. Darum geht's in der Offenbarung. Offenbarung 22 ist ja das letzte Buch der Bibel. Das muss ich keinem erklären. Danach kommt nichts mehr. Und Offenbarung 22 ist auch das letzte Kapitel im letzten Buch der Bibel. Und das könnte uns dazu bringen zu sagen, danach kommt nichts mehr. Das ist die letzte Perspektive, die wir haben in Offenbarung 22. Mehr gibt es nicht, mehr wissen wir nicht, mehr ist nicht zu sagen. Tatsächlich müssten wir sagen, es ist ja das letzte Buch der Bibel und das letzte Kapitel der Bibel, aber nicht das Ende aller Dinge. Sondern der Beginn einer ganz neuen Zeit, Beginn eines neuen Äons oder einer Äonenfolge, wie es die Bibel an verschiedenen Stellen beschreibt. Schon in dieser Formulierung, sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit, deutet darauf hin, dass es nicht nur eine große unscharfe Ewigkeit ist, sondern dass es verschiedene Folgen von verschiedenen Zeitaltern ist, die dann noch folgen werden. Aber es gilt zunächst, Jesus ist König über alle Lande. Das haben wir gesungen in aller Deutlichkeit und Klarheit. Die Herrlichkeit und Macht, von der wir so viel gelesen und gesprochen haben, ist jetzt offenbar. Jesus als Herr und König regiert. Aber die Bibel entlässt uns jetzt nicht in nebulöse Vorstellungen von den Ewigkeiten, über die niemand etwas Genaues sagen könnte, sondern da geht der Apostel Paulus noch zumindest einen kleinen wichtigen Schritt weiter, wenn er sagt oder fragt, wie lange regiert denn Jesus? Mag eine merkwürdige Frage sein für manche. Und die meisten würden sagen, er regiert doch immer, immer, ohne Aufhören. Wie lange regiert Jesus? Und Paulus sagt, nein, er regiert nicht immer, sondern er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat, bis Gott sei alles in allem. Das bedeutet, das, was wir Geschichte, Historie, Zukunft. Zukunft ist ja auch Geschichte. Geschichte heißt das, was geschieht und was geschehen ist und was geschehen wird. Die Geschichte geht weiter. Es geschieht noch etwas. Wir können jetzt ganz einfach sagen, von der Sprache, von den Bildern her, alles kehrt irgendwie an den Anfang zurück. Es wäre fast so, als würden wir sagen, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Das ganze Elend kommt jetzt noch einmal. Diese Jahrtausende, die wir jetzt hinter uns sehen, alles fängt noch einmal von vorne an. Ja, es geht zum Teil noch einmal zurück, nämlich zu dem, der am Anfang war. Das ist ganz eindeutig, nämlich zum Sohn. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Die Rede ist nicht von dem, wie wir manchmal sagen, allmächtigen Gott, sondern von dem Sohn, von Jesus. Er hat dann noch nicht den Namen Jesus, aber er hat den Namen ganz eindeutig, der Sohn des lebendigen Gottes. Es geht zurück zu dem, auf was wir auf den ersten Seiten der Bibel gelesen haben, am Anfang, nämlich der Strom, der vom Garten Eden ausging. Und die Bäume, also im ersten Buch Mose ist ja von einem Baum vor allem die Rede. Wir nennen ihn mal den Baum der Erkenntnis, der Baum des Lebens. Da heißt es vor allem der Baum in der Mitte des Gartens, von dem sie nicht essen sollten. Von dem wir auch nicht genau wissen, was es für eine Frucht war, aber wir wissen, davon sollten sie nichts nehmen. Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen, den Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens. Und jetzt heißt es nicht der Baum des Lebens, sondern in Offenbarung 22, Bäume des Lebens auf beiden Seiten des Stromes. Wir kommen nachher noch einmal darauf, jemand hat mir zugeraunt, es heißt aber Baum und nicht Bäume. Die Übersetzungen sind da offensichtlich ein wenig unterschiedlich, Baum oder Bäume, aber schon sprachlich kommen wir an die Grenze, wenn wir sagen, auf beiden Seiten des Stromes Baum. Sonderbar. Auf beiden Seiten des Stromes Bäume. Vielleicht steckt noch ein weiteres Geheimnis dahinter, dass es eben nicht Baum heißt, obwohl wir natürlich wissen, dass es einen Baum des Lebens gibt, den wir damit identifizieren können. Aber plötzlich sind es Bäume. Ein Wald voller Bäume des Lebens ist jetzt ein bisschen sehr platt formuliert von mir, aber vielleicht halten wir es einmal fest und kommen nachher noch einmal darauf zurück. Und nun kommt dieser Thron des himmlischen Jerusalem, der auf die Erde kommt, der Thron Gottes, der in der Offenbarung ja vielfach schon vorkam, etwa von Offenbarung 4, Vers 4 folgender an. Dort hieß es, und um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen, Donner und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer gleich dem Kristall. Dieses gläserne, dieses kristallartige taucht dann wieder auf. Für die meisten heißt das, dass das Völkermeer vor dem Thron Gottes vollkommen durchschaubar ist. Also das, was wir heute als Chaos erleben, nie durchschauen könnten, uns immer nur wundern, was da alles geschieht. Für ihn ist es ein gläsernes, bis auf den Grund durchschaubares Meer. Er sieht die Dinge, wie sie sind. Kein trübes, aufgewühltes Meer, sondern große Klarheit vor dem Thron Gottes. Kristallklar. Er sieht auf den tiefsten Grund und sieht. Und von diesem Thron Gottes aus in Offenbarung 4 beginnend gehen nun die verschiedensten Gerichte über die Welt. Blitze, Stimmen, Donner sind hier beschrieben. Ein Gericht nach dem anderen, später eine Zornesschale nach der anderen, wo uns noch einmal deutlich wird, es ist der Herr Zebaoth. Einer der schönsten Namen in der Bibel für ihn. Der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Er hat seine Heerscharen längst in Bewegung gesetzt. In der Offenbarung sehen wir es noch viel deutlicher als sonst irgendwo, aber die Welt versteht es nicht. Es ist auch nicht ganz leicht zu verstehen, mit welchen Heerscharen wir es hier zu tun haben. Manchmal ahnen wir es, manchmal sind wir irritiert. Einer, der es offensichtlich verstanden hatte, eine ganz unscheinbare Person eigentlich, war der Hauptmann von Kapernaum. Das finde ich interessant, dass der das so deutlich gesehen hat. Ich habe viele unter mir, du hast viele unter dir. Und er meint bestimmt nicht diese 12 Hansel, die da rumgesprungen sind, sondern dieses Verständnis, wenn du ein Wort sagst, dann wird der Himmel in Bewegung gesetzt. Dann setzen sich die Engel, deine Heerscharen in Bewegung darum. Du musst nicht in mein Haus kommen, um meinen Knecht gesund zu machen, sondern sprich nur ein Wort, weil du der Herr der Heerscharen bist. Wer ihm das verraten hat, wissen wir nicht, woher er das gewusst hat, aber er hat es verstanden. Ganz wunderschön beschrieben und zugleich ganz schlicht. Jesus als der Herr der Heerscharen, er spricht ein Wort und in der unsichtbaren Welt entsteht eine Bewegung und er bewegt die Welt auf diese Weise. Ein ganz unscheinbarer und zugleich ein sehr einschneidender Augenblick sehen wir schon am Anfang von Matthäus 4 und Markus 1 nach der Versuchung von Jesus durch den Teufel, die er ja brillant überstanden hat, wo es dann heißt, ganz banal fast, da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Man könnte das für eine blumige Formulierung halten, dass jetzt irgendwas anderes geschieht, etwas Neues passiert. Nein, ich glaube, das ist tatsächlich so, auch in der unsichtbaren Welt gewesen, dass da eine grundsätzliche Neuordnung entstanden ist. Der Teufel verließ ihn, er hat es eingesehen, er hat es verstanden und die Engel dienten Jesus. Du bist der Herr der Heerscharen und Myriaden, das ist diese Formulierung der Bibel, Myriaden mal Myriaden, das heißt Zehntausende mal Zehntausend dienen ihm. Und das zu sehen, dass jedes Gebet, auch unser kleines Gebet, nur diesen Grund hat, also diesen Grund, dieses Fundament hat. Wir beten mit schwachen, kleinen, armseligen Worten. Und der Herr der Heerscharen bewegt seinen Arm und irgendwas in der unsichtbaren Welt geschieht, heute oder morgen oder wenn es Zeit ist, aber es geschieht etwas. Die Gebete werden gesammelt in Schalen. Du zählst meine Tränen in deinen Krug. Wir haben so viele schöne Formulierungen dafür. Er spricht ein Wort und seine Heerscharen, oder vielleicht nur ein einziger. Reicht schon. Nur ein einziger setzt sich in Bewegung und macht genau das, wozu er gesandt ist, sein Bote, sein Engel. Und das ist schon jetzt erkennbar, wie Gott ganz gezielt an vielen Stellen in dieser Welt auch sichtbar wird, sich bewegt und bewegen lässt, auch von uns bewegen lässt. Manches sind vielleicht, wenn wir an die Gerichtsboten denken, eher kleine Nadelstiche, die man auch schon sehen kann, aber die großen Schläge, die stehen noch bevor. Die Reaktionen auf diese Nadelstiche sind eigentlich immer dieselben. Eigentlich heißt es, kehrt um, glaubt an das Evangelium, tut Buße und kehrt um. Die Reaktion heißt eigentlich immer, macht weiter wie bisher, macht's noch mehr, macht mehr davon. Was bisher nicht gut war, wird vielleicht besser, wenn wir noch mehr davon machen. Das ist eine völlige irre Vorstellung davon. Wenn Sie Idea-Leser sind und die neue Idea gelesen haben von den Spätabtreibungen, für die es ein Pilotprojekt gibt in Amsterdam. Ich habe das noch nicht prüfen können. Es muss noch geprüft werden, ob es genauso gedacht und gewollt ist, wie es da steht. Da kann man nicht mehr ruhig bleiben. Da kann man nur noch sagen, Herr, wann endlich fällt dein Feuer vom Himmel? Das kann doch so nicht sein. Ganz furchtbare Dinge. Wir machen immer noch mehr. Und wenn wir den Eindruck haben, schlimmer geht's gar nicht, dann kommt die nächste Idee, der nächste Gedanke und es kommt dann doch noch schlimmer. Weiter auf euren Wegen, lasst euch nicht aufhalten, auch nicht von diesem geschriebenen Wort, von dem Johannes sagt, es ist wahrhaftig und gewiss, es wird so kommen, wie es geschrieben steht. Darauf stellt euch ein. Es sei ja nur von Menschenhand geschrieben. Paulus sagt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, auf das eigene Ich, auf seine eigenen Ideen, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Und Verderben meint wirklich Tod, Gericht, Verdammnis, Fluch. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Und so hat sich es durchgezogen von Kapitel 4 bis Kapitel 20. Höhepunkt war die Hure Babylon, die letzte große Einheitsregierung dieser Zeit, die große antichristliche Stadt, die sich noch einmal ausbreiten wird. Und dann die Wiederkunft Jesu zum Gericht über die Völker und dann das neue Jerusalem, Offenbarung 21, und dann das himmlische Jerusalem, haben wir schon gesehen, ebenfalls Kapitel 21. Und himmlisches Jerusalem meint nicht ein Jerusalem im Himmel. Das scheint mir auch noch einmal wichtig zu sein, zu sagen, ein Jerusalem, das mit dem auferstandenen, erhöhten Herrn und der entrückten Gemeinde Jesu aus dem Himmel herabkommt. Wir sagen ja manchmal so ganz lapidar, wir wollen gerne in den Himmel kommen. Ja, und wenn wir sagen, wir wollen in den Himmel kommen, dann haben wir so eine nebulöse Vorstellung. Da gibt es unzählige Beschreibungen davon, auch manche sehr sonderbare Beschreibungen. Sondern wir warten auf den Himmel, der kommt. Wir warten auf den Himmel, der im neuen Jerusalem sichtbar wird. Er wird herabkommen, nicht wir gehen hinauf, sondern wir werden ihm entgegengerückt und wir werden mit ihm herabkommen auf diese neue Erde. Und das meint dieses Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, der Leib Christi, der dazugehört. Das sind die, die aus Israel und aus den Nationen zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das ist den meisten von uns vollkommen klar. Leib Christi in einer großen Einheit. Und da können wir schon die Bäume des Lebens ein wenig verorten. Dass wir da nicht nur irgendwo am Rand unser Dasein fristen in alle Ewigkeit, sondern dass wir eine Funktion haben, dass wir eine Aufgabe haben. Dass mit diesem Jerusalem aus dem Himmel nun endlich die neue Zeit beginnt. Und in dieser neuen Zeit wird es, in Klammern gesagt, noch immer, Klammer zu, vier verschiedene Ordnungen und oder Haushaltungen hat man früher gegeben. Und wenn man diese Haushaltung nicht unterscheidet, nicht weiß, dass es da immer noch so ganz unterschiedliche Formen und Ordnungen gibt, dann kommt man hier tatsächlich ins Schleudern. Es ist einmal erstens natürlich der Leib Christi. Der Leib Christi ist eine klare Einheit, hatte ich schon gesagt, aus gläubigen Juden, Jesusgläubigen Juden und den Gläubigen aus den Nationen, Gemeinde Jesu in einer Einheit, die mit ihm regieren wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die nicht nur in den Himmel kommen, sondern die mit dem neuen Jerusalem herabkommen und die mit ihm einen Sonderstatus hat. Wir haben einen Sonderstatus, nicht weil wir besser wären, nicht weil wir was Besonderes sind, sondern weil er uns herausgerufen hat. Warum auch immer gerade uns? Darauf gibt es keine Antwort. Aber dass wir herausgerufen sind. Die Gemeinde, das sind die einzigen, die unmittelbar vor seinem Thron stehen werden, mit den Heiligen. Und die eine bestimmte Aufgabe haben. Paulus weist mehrfach darauf hin, 1. Korinther 6, Vers 2, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Man traut sich's fast nicht zu sagen. Dass die Heiligen, das sind nicht irgendwelche ganz besondere Heiligen, so abgehoben von allem. Das sind die Berufenen, Erlösten, Geheilten, Geheiligten seiner Gemeinde. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und um es festzumachen, gleich noch einmal im nächsten Vers, wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Da würde ich sagen, nee, das habe ich nicht gewusst. Als ich zum Glauben kam, habe ich das nicht gewusst. Und ich habe es so lange nicht gewusst. Ich habe es mir auch lange nicht vorstellen können, wie soll das gehen. Von Offenbarung 22 her fängt das langsam an, dass wir es verstehen. All die Gläubigen, die durch die große Drangsal hindurchgegangen sind, all die Gläubigen, die in den 2000 Jahren Geschichte, Kirchengeschichte, Gemeindegeschichte gestorben sind, mit seinem Kommen auferstehen werden, das ist diese erste große Ordnung, die Haushaltung seiner Gemeinde. Die werden nicht vermischt mit all den anderen, die da auch noch auftauchen, sondern dass Gemeinde, hatte ich schon vielfach gesagt, Gemeinde Jesu bleibt Gemeinde Jesu, Leib Christi bleibt Leib Christi. Dann gibt es zweitens das Volk Israel, von dem manche Kirchenvertreter sagen, die zählen ja gar nicht mehr, die sind ja weg. Wir sind doch das wahre Israel. Nein, sagt die Bibel, ihr seid nicht das wahre Israel, ihr seid Gemeinde Jesu. Und Israel bleibt Israel. Das nun einen freien Zutritt hat zum himmlischen Jerusalem, zum neuen Jerusalem, aber nicht mit Jesus regieren wird. Das ist was anderes. Schon da merken wir diesen Unterschied, sondern sie werden ein Segen, endlich in einer großen Klarheit ein Segen für die Völker sein. Sie werden wieder in ihre eigentliche Berufung eingesetzt werden. Sie werden Salz der Welt, Licht der Welt, Salz der Erde, Licht der Welt sein. Sie werden die Welt zur Umkehr und zur Buße führen, wie es die Welt noch nie erlebt hat. Wir denken ja immer, wir sind doch Kirche und Gemeinde, wir führen die Welt zum Glauben. Das werden wir in den Propheten deutlich korrigieren. Also nicht wir, die Propheten, sondern die Propheten müssen uns korrigieren und sagen, nein, sein Volk Israel wird das, wenn es offenbar wird, diese Welt in eine Buße und Umkehr führen, wie es sie noch nie gegeben hat. Sie werden eine andere Funktion haben als die Gemeinde, als Leib Christi. Da heißt es, der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Wir haben Sacharja 8 schon am letzten Sonntag gestreift. Ich will noch einmal ein paar Verse lesen. So spricht wieder der Herr Zebaoth. Es werden noch viele Völker kommen und Bürger vieler Städte und die Bürger einer Stadt werden zu anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen, den Herrn Zebaoth. Wir selber wollen hingehen. So werden viele Völker, Heiden in Scharen kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr Zebaoth, zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Das ist die Umkehrung von dem, was wir heute erleben. 10 Christen greifen einen armen Heiden beim Zipfel seines Gewandes und zerren ihn in die Gemeinde. Das ist jetzt ein bisschen unfair von mir, wie ich es formuliere. Aber so dieses Gefühl haben wir manchmal. Wir müssten zu 10 auf einen los und den irgendwie gewinnen. Hier heißt es, das wird sich umkehren. 10 kommen freiwillig und klammern sich an einen jüdischen Mann und wollen unbedingt mitgehen. Das ist die Berufung, diese besondere Stellung seines Volkes Israel, wenn er kommt. Dann haben wir drittens die vielen, die aus den Nationen kommen und jetzt endlich Gott die Ehre geben. Die sind ja nicht einfach weg. Viele geben ihm die Ehre. Römer 5, Vers 21, da hieß es, wie die Sünde geherrscht hat bis zum Tode, so wird auch die Gnade herrschen durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir haben schon gesungen, sie werden die Knie beugen, aller Zungen werden bekennen. Das sind die vielen, die jetzt ihm die Ehre geben. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder Psalmen gelesen. Heute möchte ich gern Psalm 100 noch einmal deutlich nennen, dieser Psalm, wo es heißt, jauchzet dem Herrn alle Welt. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währt ewiglich und seine Wahrheit für und für. Sie merken vielleicht, hier verschwimmt etwas ein wenig, nämlich zwischen Israel und manchen aus Nationen. Das ist jetzt nicht mehr so ganz eindeutig, aber der erste Satz ist eindeutig. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Und wenn wir noch einmal die Psalmen davor lesen würden, 96, 97, 98, 99, würden wir sagen, es geht immer um die Nationen. Immer um die Nationen. was sie erleben, was sie sehen werden, was sie erkennen werden. Und diese offene Stadt hier zu sehen, in die jeder Zugang hat, der diesem Herrn Zebaoth, diesem Jesus mit Psalm 100 und in anderer Weise die Ehre gibt. Und wir sehen, Psalm 100 ist nicht irgend so ein Lied oder liturgisches Gebet. In manchen Auslegungen kann man das so lesen, das seien alles so Lieder, die man in den Tempelgottesdienst gesungen hat. Das ist verdichtete Prophetie. Die Prophetie der Psalmen ist noch dichter als die Prophetie der Propheten. Wir müssen das mal vergleichen, wie dicht es in den Psalmen wird. Nicht einfach nur schöne Formulierungen wie im Poesiealbum, sondern verdichtete Prophetie. Lobpreis der Völker über der Erkenntnis, dass Jesus der Herr ist, dass Gott der Gott Israels ist. Ganz genial, das auch zu verstehen. Und Jesus der Herr und Sohn des Vaters ist und zwischen ihnen eine tiefe Einheit besteht. Eine tiefe Einheit. Komplett eins. Und erstaunlicherweise, der Leib Christi, die Gemeinde, wir, dieselbe Einheit mit Jesus haben und dieselbe Einheit in ihm mit dem Vater haben. Das ist Johannes 17, derselbe Johannes, ist ja wichtig, dass es nicht ein anderer ist, sondern derselbe Johannes, der sich irgendwie auch darauf zu berufen scheint, auf diese ganz, ganz tiefe, besondere, außergewöhnliche Einheit in Jesus. Die Gemeinde und Jesus und der Vater sind eins. Und das ist dann gewissermaßen mit diesem Bekenntnis die Eintrittskarte in das neue himmlische Jerusalem. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Offenbarung 22, Vers 14. Mit diesem Bekenntnis als Jesus, als den Herrn. Und das heißt natürlich zugleich, alle anderen haben keinen Zutritt. Das ist Geschichte, das ist das, was immer noch geschieht und geschehen wird. Die anderen haben keinen Zutritt zu diesem Jerusalem. Und hier bekommt ein Wort Jesu noch einmal ein ganz großes Gewicht für uns, wenn er in Johannes 20, Vers 23 sagt, welchen ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie erhalten. Und wir sehen und wir merken, dass wir Aufgaben haben. Immer noch Aufgaben haben. Wir kommen damit schon zu den vierten und letzten. Man kann das nochmal unterteilen, das wollen wir aber nicht tun, sondern viertens sind die, die ohne Jesus gestorben sind und auch bei der Wiederkunft Jesu nicht auferstehen werden, sondern erst am Ende des tausendjährigen Reiches auferstehen werden und trotzdem viele noch immer nicht zum Glauben kommen an ihn. Und am Ende noch einmal ein großer Abfall kommt und dann heißt es, draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Jetzt kann man den Eindruck haben, oh, jetzt fangen wir doch nochmal von vorn an. Das ganze Elend von Sünde, Verlorenheit, Ablehnung Gottes ist ja immer noch da, selbst am Ende dieses tausendjährigen Reiches. Es geht nicht einfach nur zurück zum Anfang. Es wird nicht das wiederhergestellt, was am Anfang war. Nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde, denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr? Schöne, typische Paulusformulierung. Um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen Jesus Christus. Das Gesetz ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber, und das sehen wir an vielen Stellen, eigentlich fast überall, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Römer 5, geschrieben von Paulus. Das heißt, wo die Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überfließend, über die Maßen reich, größer, gewaltiger geworden. Und jetzt landen wir bei diesem Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker, das heißt der Erlösungs- und Heilungs- und Heilsweg des Lammes, das er immer noch genannt ist, ist noch immer nicht vorbei. Noch immer nicht am Ziel. Seine Geschichte geht weiter. Er ist noch nicht mit allem zum Ende gekommen, sondern es ist der Grund gelegt. Das ist ja was anderes. In Jesus, nach Ostern, nach Himmelfahrt, nach Pfingsten, es ist der Grund gelegt, der Anfang. Ein großer Anfang ist gemacht. Johannes schreibt hier nur eine Kurzfassung. Er bezieht sich auf etwas, was zurückgeht auf Hesekiel 47, dort wunderschön beschrieben. Lesen Sie es noch einmal heute Nachmittag, Hesekiel 47. Von diesem Strom lebendigen Wassers hat die Bibel schon mehrfach in unterschiedlicher Weise gesprochen. Jesaja 11 etwa, man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Land meint hier, soweit wir sehen können, zunächst sein Land, Israel. Aber was das Bild bedeuten soll, nämlich wie Wasser das Meer bedeckt, wenn Sie in den letzten Wochen, Monaten im Urlaub mal übers Meer gefahren sind, dann haben Sie einen Eindruck davon. Wie Wasser das Meer bedeckt, so wird die Erkenntnis des Herrn sein. Jesus antwortete und sprach in Johannes 4, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Und am Ende sagt er, ihr werdet den Vater noch in einer völlig anderen Weise anbeten, als es schon tut. Nicht mehr auf dem Garizim, nicht mehr in diesem Tempel in Jerusalem, sondern tatsächlich im Geist und in der Wahrheit. Wir ahnen das schon, wir sind schon auch darin, aber die Vollendung, die steht noch aus. Wer an mich glaubt, ich bin immer noch im Johannesevangelium, Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da warte ich immer noch drauf. Also nicht nur bei anderen, sondern auch bei mir. Ströme lebendig, nicht nur so ein bisschen hier und da mal was, vielleicht ein kluger Satz, ein erfrischendes Wort, sondern Ströme lebendigen Wassers. Das wird erst noch kommen in dieser eindeutigen Weise. Ein Gegenwort zu dem, was in seinem Volk immer wieder sichtbar war, in Jeremia 2, wo Gott sagt, mein Volk tut eine zwiefache Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Da können Sie mal die ganzen Gemeindebriefe sondieren, die einem so ins Haus kommen. Kirchenpost, Kirchennachrichten, alles Mögliche, was da ist. Und man immer wieder staunt, dass Jesus nicht mehr drin vorkommt. Also wir können das nicht von allen sagen, natürlich nicht. Es gibt Gott sei Dank immer noch Gemeinden, Gemeinschaften, kleine Kreise, große Kreise, wo das ganz anders ist. Aber wir sehen das auf breiter Ebene, dass das eigentlich das Programm ist. Mich, die lebendige Quelle, verlassen Sie und machen sich Zisternen, das heißt künstliche Brunnen, künstliche Dinge, die rissig sind und kein Wasser geben. Und jetzt heißt es, es werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, und er sagt nicht, dass es sofort geschieht und wir sind vielleicht manchmal enttäuscht, dass es nicht sofort geschieht, aber es wird geschehen, das gilt ganz sicher. Die Fülle Jesu wird beschrieben mit diesen Bildern, mit dem Strom lebendigen Wassers und in den Bäumen des Lebens. Die Qualität dieses Wassers ist so überragend, dass die Bäume entlang des Stromes ununterbrochen Früchte hervorbringen. 12-mal im Monat, 12-mal Früchte, das ist die Beschreibung dieser überragend großen Fülle, die da auf uns wartet. Die Natur platzt vor Energie und Lebendigkeit. Und immer noch gilt die Unterscheidung, auch da, es gibt Früchte und es gibt Blätter. Keiner von uns und von denen, die zu ihm gehören, und ich denke auch für das Volk Israel gilt das, sie werden ihre Früchte genießen, ganz ausdrücklich. Sie werden die Früchte genießen, aber die Blätter sind nicht einfach nur Kompost, Abfall, überflüssig, sondern da kommt dieser ganz große Satz, dass die Blätter zur Heilung der Völker dienen. Wir müssen noch ein wenig dabei bleiben und uns klar werden, wir sind immer noch auf einer sehr bild- und symbolhaften Ebene. Und diese Bilder und Symbole nicht zu überdehnen, überspannen, dann wird es ein bisschen kitschig. Aber wir dürfen doch schon sehen, selbst die Blätter dienen nicht einfach nur als vorübergehendes Naturereignis, das notwendig ist, sondern die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Die Geschichte Jesu geht weiter. Die Geschichte, das gebraucht das ganz, ganz alte Wort in alten Namen, die Geschichte des Lammes und des Heilandes ist noch nicht am Ziel und nicht am Ende. Die ganze Schöpfung, die seufzende Kreatur, kommt ans Ziel durch diesen Heilungsprozess. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Es ist kein Fluch mehr da, heißt es dann, der Fluch über die Erde, der massiv und mächtig und stabil war über Jahrtausende, der Fluch über die Kreatur, die geseufzt hat bis heute, der Fluch über die Menschen, die sich selbst nicht erlösen können, auch die, die es gerne wollten, schaffen es nicht, der Fluch über Israel, der Fluch über die Völker ist überwunden. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus als Licht der Völker, Jesus mit Israel als Licht der Welt, wir werden Licht sein. Wir werden Licht sein. Alle werden ihn sehen, wie er ist. Das ist das Ziel. Vielleicht immer noch im Verlauf, im Werden, aber das Ziel haben wir vor Augen. Und noch immer haben wir ein Wort im Ohr, wie Jesus sagt, als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Das wird dann anders sein. Jetzt sind wir in der Gegenwart. Jetzt sind da immer noch ganz viele, die noch davor stehen. Und noch überlegen, nachdenken, klären, unentschlossen sind, nicht wissen, wohin sie gehören, zur ersten, zweiten, dritten, vierten Ordnung und umso mehr eingeladen sind, das noch einmal zu klären. Und dann sind da viele, die werden zu mir sagen an jedem Tag, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und es werden andere da sein, die werden sagen, was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben doch gar nichts gemacht. Und er wird sagen, kommt her, ihr Gerechten des Herrn. Da stoßen wir wieder an eine Grenze, wo wir nicht genau sagen können, was bedeutet das eigentlich, aber dass wir in eine Entscheidung gestellt sind, soweit diese Entscheidung nicht schon getroffen wurde. Und nehmen dabei den Vers 6 schon ein wenig vorweg, nämlich diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott des Geistes der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald und dieses bald wird in unserer Zeit immer dringender. Es wird in Kürze geschehen, er wird in Kürze erscheinen. Das heißt, auch diese Dinge werden sich dann überstürzen. Eins nach dem anderen in kurzer Folge. Sie werden überraschend schnell geschehen, auch wenn es aus unseren Augen manchmal nach einer Hängepartie aussieht. Und wir sagen, wann endlich geschieht da etwas? Und plötzlich kommen die Dinge in Gang. Und ob Sie das jetzt so sehen oder anders, was Sie heute mitnehmen und gehört haben, ob Sie es genauso sehen oder noch einmal andere Varianten kennen, dass wir zumindest eine Vorstellung haben von dem, was vor uns liegt, dass es immer unterschiedliche Auslegungen, Meinungen im Detail geben wird, aber dass es vor allem darum geht, ein klares Ziel vor Augen zu haben, auf das wir zugehen und zugehen dürfen, dass wir wissen, wohin es geht. Und dass unser ganzes Leben, unser Alltag davon bestimmt ist, dass es immer, immer, immer um den Namen von Jesus geht, immer um ihn in unserem Leben. Was Jesus will, was Jesus tut, wie er sich für alles, alles, alles dahingegeben hat und sich für uns alles um diesen Namen Jesus dreht. Das ist das Zentrum, in dem wir stehen. Im Zentrum steht Jesus. Er ist der Anfang und das Ende und die Mitte unseres Lebens. Ohne ihn haben wir nichts und in ihm haben wir alles. Und vielleicht können Sie gleich fröhlich mitsingen, wenn wir nach dem gemeinsamen Gebet das singen mit ganz alten Formulierungen und Worten und trotzdem ein wunderschönes Lied. Ich weiß, einen Strom, dessen herrliche Flut fließt, wunderbar. Und wie heißt genau? Wunderbar. Stille. Wunderbar. Stille durchs Land. Bevor wir singen, wollen wir miteinander beten. Herr Jesus Christus, und wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir diese Perspektive aus deinem Wort haben. Vieles, was wir kaum verstehen, kaum begreifen, erfassen und auch nicht beschreiben können. Und trotzdem halten wir uns an dein Wort und an das, was du dem Apostel Johannes gezeigt hast, was er uns aufgeschrieben hat. Und wir halten uns daran fest. Wir hangeln uns an diesem Wort entlang und wollen nichts davon verlieren. Ob es Symbol ist, ob es Bilder sind, ob es nur Sprache ist, aber dass du darin offenbar wirst, das ist uns das Entscheidende und wir mehr und mehr erkennen, wie entschlossen du bist. Das ist dein Wille, war und ist, alles zum Ziel und alles zum Heil zu bringen. Und wir vieles noch nicht sehen können, wie du das machst und wie du es hinkriegen wirst, aber wir vertrauen dir. Und glauben, dass du dein Ziel erreichen wirst und wollen dir umso mehr danken, dass wir so nah in deiner Gegenwart sein dürfen, so eng mit dir verbunden, eine Einheit sein dürfen aus lauter Gnade. Und so möchten wir dich ehren und deinen Namen groß machen, dich anbeten schon jetzt, weil wir dich sehen, weil wir dich kennengelernt haben und weil wir geschmeckt haben, was du uns schon geschenkt hast und was noch auf uns wartet. Und so kommen wir zu dir und beten gemeinsam, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.